Predigtnachklang, der Predigt-Podcast der FEJ Remsmoor.
Wir sind mittendrin in der Predigtreihe zu den 10 Geboten. Und die 10 Gebote sind so eine Art Grundsatzdokument in mehrerlei Hinsicht. Sie regeln die Beziehung zu Gott, sie regeln aber auch die Beziehung der Menschen zueinander. Und man könnte denken, gerade dieses Gebot, was heute vor uns liegt, mit dem wir uns auseinandersetzen werden, du sollst nicht stehlen, das ist eins dieser Gebote, wo es speziell um diese menschliche Dimension, das menschliche Miteinander geht. Und wir werden feststellen, das ist auch der Fall, aber nicht ausschließlich. Warum beschäftigen wir uns mit diesen 10 Geboten? Die 10 Gebote wirken wie eine Hilfe aus der Ewigkeit in unsere Zeit hinein. Sie wirken so zeitlos und doch scheinen sie jede Zeit ein Stück weit zu überfordern. Sich ihnen zu stellen und aus ihnen zu lernen, sie anzuwenden. Es scheint, als hätte es bis heute dafür kein Rezept gegeben, das der Menschheit erhalten geblieben wäre. Jede Generation, jede Epoche hat neu sich dieser Herausforderung zu stellen, danach zu fragen, was bedeuten die 10 Gebote heute in dieser Zeit? Wir brauchen Neuorientierung und die 10 Gebote können uns dabei helfen, damit wir mit den Herausforderungen, die jeder von uns aus seinem Alltag heraus kennt, aber auch die wir als Gesellschaft, als Kirche haben, als Gemeinde haben, damit wir uns diesen stellen können. Die 10 Gebote sind wie ein immerwährendes Prinzip, die noch keiner erreicht und durchdrungen hat und die doch in uns eine Sehnsucht zum Klingen bringen, nämlich eine Sehnsucht nach einem geordneten, einem gerechten, einem erfüllten Leben. Und das bringen sie in uns zum Klingen, weil sie Gottes Unterschrift tragen. Gott selbst hat sich zu diesen 10 Geboten gestellt und hat sie den Menschen gegeben, damit sie mit ihnen leben und nicht damit sie sie einhalten. Das Schema, das uns durch diese Predigtreihe begleitet, zeigt, wie verwoben die 10 Gebote sind. Da geht es um den Raum für Gott, es geht um den Raum für den Nachbarn. Das ist dieses Beziehung zu Gott, Beziehung zu Mitmenschen. Es geht um meinen eigenen Raum, den ich einnehme. Und wir sehen anhand dieses Schemas, das der jüdischen Zählung der 10 Gebote folgt. Letzten Sonntag ganz aufmerksam jemand gekommen, hat gesagt, Moment mal, die Zählung, das Gebot, das stimmt ja gar nicht so, wie ich das kenne. Was eben daran liegt, dass eben die lutherische oder die evangelische Zählung, die katholische Zählung und die jüdische Zählung nicht konform gehen. Anhand des Umgangs der Zählung kann man merken, wir sind auch von der Ökumene noch weit entfernt. Aber wir sehen hier in der jüdischen Beschreibung der jüdischen Zählung, wie sehr das 8. Gebot mit dem 4. Gebot verwoben ist. Die Sabbatruhe halten und du sollst nicht stehlen. Und ich habe im letzten Sonntag schon mal angedeutet, warum das der Fall ist und habe so ein bisschen mit dem Cliffhanger die Predigt offen gelassen an dem Thema. Heute werden wir hoffentlich dann diesen Bogen auch angemessen schließen. Ich lese uns den Predigttext und der heißt nicht nur, du sollst nicht stehlen, sondern der Predigttext umfasst auch dieses Gebot. Das ist eingewoben in unseren Predigttext aus Markus 10, Verse 17 bis 27. Und ich bitte euch zur Schriftlesung, soweit euch das möglich ist, aufzustehen. Und ich lese nach der Übersetzung Basisbibel. Markus 10, die Verse 17 bis 27. Jesus machte sich wieder auf den Weg. Da kam ein Mann angelaufen. Er fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemanden um das bringen, was ihm zusteht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen. Aber der Mann sagte, Lehrer, das habe ich alles seit meiner Jugend befolgt. Jesus sah ihn an. Er gewann ihn lieb und sagte zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh los, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm
und folge mir nach. Der Mann war betroffen von dem, was Jesus sagte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger an und sagte, wie schwer es ist doch für die Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Die Jünger waren bestürzt über seine Worte, aber Jesus sagte noch einmal zu ihnen, ja, Kinder, wie schwer ist es doch, in das Reich Gottes hineinzukommen. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da gerieten die Jünger völlig außer sich und fragten einander, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott ist alles möglich. Soweit Gottes Wort für uns heute Morgen, nehmt gerne wieder Platz. Wir leben, ich glaube, das ist fair zu sagen, wir leben in einer Gesellschaft mit einem Geldproblem. Geld macht allen Probleme. Denen, die es haben, denn sie glauben, mehr davon haben zu müssen. Denen, die es nicht haben, denn sie glauben, mehr davon haben zu müssen. Also egal, ob du Geld hast oder nicht, du hast ein Problem. Du glaubst, mehr zu brauchen. Dabei verstehen wir gar nicht, dass das Geld die Tür zum Reich Gottes versperren kann. Wir glauben, dass wir es bräuchten, und das war auch tatsächlich die Reaktion der Jünger. Warum haben die denn so bestürzt reagiert? Weil sie dachten, den Reichen fällt es leichter. Sie dachten, die Reichen, die müssen sich doch nicht um den Alltag kümmern, um das Essen, um das leibliche Wohl, die haben doch Zeit. Zeit für die Synagoge, Zeit für Begegnung mit Gott. Ist ja auch ganz plausibel zunächst mal dieser Gedanke. Ne? Wer sich nicht um das alltägliche Wohl kümmern muss, der hat Zeit, sich mit Gott zu beschäftigen. Das ist ja auch eigentlich das Anliegen jetzt in der Fastenzeit. Dass wir diese Zeit, die wir nicht so intensiv für Essensvorbereitung einsetzen würden, dass wir die haben für die Begegnung mit Gott. Wahrscheinlich ist die Zeit, die wir einsparen, dadurch, dass wir auf Süßigkeiten verzichten, nicht ganz so groß. Ich kenne jetzt nicht eure Ernährungsphilosophie. Aber das war der ursprüngliche Gedanke der Fastenzeit, an der Stelle zu sagen, es entsteht neuer Freiraum. Und ja, der Gedanke liegt nahe, dass den Reichen das leichter fällt als denen, die sich um ihr leibliches Wohl kümmern müssen, jeden Tag neu. Jesus durchbricht dieses Denken. Und was das mit dem achten Gebot zu tun hat, das wird uns gleich noch herausfordern. Wir leben in einer Gesellschaft, in der das Stehlen leicht fällt. Drei Gedanken, warum wir lieber nehmen als geben, was das tiefergehende Problem dahinter ist und dann der dritte Punkt, was uns Hoffnung gibt. Erstens, warum wir lieber nehmen als geben. Wir leben in einer Kultur des Diebstahls. Cybercrime wäre, wenn es ein Staat wäre, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt entsteht durch Stehlen. So viel Geld wird durch Stehlen bewegt. 10 Billionen Dollar schätzt man, also 10.000 Milliarden Dollar, die jedes Jahr durch Stehlen bewegt werden. Was sind das für Diebstähle? Industriespionage, Datenklau, Identitätsdiebstahl, Sabotage. In Deutschland sind fast 90% aller Unternehmen davon betroffen. Wir mit unserer Verlagsgruppe übrigens auch. Vor 3 Jahren hat man versucht, uns zu hacken, um unsere Adressdaten zu verschlüsseln, um uns dann zu erpressen und dann Geld daraus zu ziehen. Manchmal lohnt es sich, eine langsame Serverlandschaft zu haben. Unsere Firewall ist abgestürzt wegen der Überlastung, was die an Datenmengen passiert ist, als die Hacker darauf zugreifen wollten. Es war Bewahrung Gottes. Aber es ist nicht das Mittel der Wahl. Ich will euch nicht empfehlen, setzt auf veraltete Technologien. Aber es gibt noch andere Formen des Diebstahls. Aktuell stiehlt beispielsweise die künstliche Intelligenz permanent geistiges Eigentum. Wer seine digitalen Inhalte nicht vor der KI versteckt oder schützt, vor diesen Informationssammelprogrammen, dessen Inhalte werden kopiert und zur Verfügung gestellt, ohne zu fragen.
Natürlich wird auch noch klassisch gestohlen. Einbrüche finden immer wieder statt. Neulich lag auf unserer Treppe wieder ein Gaunerzeichen. Kennt das vielleicht, ne? Dass irgendwas abgelegt wird und dann wird geguckt, ist das nachher weg, weil dann wissen die Gauner, dass da jemand wohnt. Ja, also bei uns war es ein kleiner Steinhaufen, der auf der Treppe lag, an einer unscheinbaren Stelle. Und ich habe gedacht, vielleicht sollte ich mal ein Foto von unserem Hund dazu stellen, damit die wissen, es lohnt sich wirklich nicht zu kommen oder es birgt ein gewisses Risiko. Aber es gibt ja auch noch diese Alltagsdiebstähle. Die verlängerte Pause im Homeoffice, vielleicht etwas mehr Zeit aufschreiben, als ich eigentlich gearbeitet habe. Vielleicht nebenher zur Videokonferenz schnell bügeln. Das tut doch keinem weh, aber es spart Zeit. Die Versicherung, für die der Schaden etwas größer gemacht wird, als er vielleicht wirklich war. Ich habe mein Handy bei eBay verkauft, in der zuvor die Kamera ausgewechselt wurde. Der Käufer hat dann rausgefunden, dass bei der Reparatur eine minderwertige Kamera verbaut worden ist. Hier und da das kleine bisschen rausholen. Manchmal sogar mehr als Arbeitgeber, zum Beispiel nicht den Lohn zu zahlen, den man zahlen könnte und der vielleicht sogar marktüblich wäre. Es gibt aber auch den subtilen Alltagsdiebstahl. Man tut jemand etwas Gutes oder es wird jemandem etwas Gutes getan und man bedankt sich nicht. Ich beraube meinem Gegenüber der Anerkennung, die ihm vielleicht zusteht und die er vielleicht sogar braucht. Ich tue in einer Besprechung so, als ob eine Idee von mir wäre, obwohl mein Kollege sie hatte. Ich stelle fest, dass jemand zu meinen Gunsten einen kleinen Fehler macht, aber ich mache den anderen nicht darauf aufmerksam. Es gibt viele Wege zu stehlen. Wir leben in einer Kultur des Diebstahls. Wir sind Wesen, die lieber nehmen als geben, nicht nur, wenn wir Leuten bewusst etwas wegnehmen, sondern auch darin, dass wir Leuten etwas vorenthalten, was ihnen eigentlich zusteht. Jetzt mag sein, dass du sagst, okay, nicht mein Problem. Ich bin lauter, ich tue eigentlich immer oder fast immer das Richtige an der Stelle, vielleicht mal versehentlich, aber nicht mit Absicht, ohne es zu wollen. Mag sein, dass auch ich mir das schon passiert ist, dass beim Supermarkt mir mehr Geld rausgegeben wurde, als ich vielleicht hätte bekommen müssen. Und ich habe es erst zu Hause festgestellt und dann war es ja zu spät und dann ist die Kasse sowieso schon geschlossen. Und vielleicht glauben wir sogar zu Recht, dass wir im weitesten Sinne an diesem Thema kein Problem haben und eine weiße Weste. Gleiches galt mit Sicherheit für den jungen Mann, der hier Jesus begegnet und wirklich vollmundig, aber ich glaube ihm das mit aller Ehrlichkeit und aller Dringlichkeit und aller Ernsthaftigkeit sagt, ich habe mich an alle Gebote, auch das Gebot des Stehlens, gehalten. Und vielleicht glaubte er das wirklich. Und Jesus sagt ihm etwas und da zuckt es in ihm. Vielleicht ist es manchen von euch so am letzten Sonntag gegangen, hier im Gottesdienst, dass es da auch mal so gezuckt hat, nämlich als ich gesagt habe, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Sabbatgebot und dem Gebot des Stehlens gibt. Letzten Sonntag habe ich behauptet, wir bestehlen Gott, wenn wir den Sonntag, den Sabbat nicht in der Weise gestalten, wie er es für uns vorgesehen hat. Gott hat in dem Gebot gesagt, dass der Sabbat heilig ist. Alles, was heilig ist, gehört Gott. Deshalb können wir mit diesem Tag nicht einfach machen, was wir wollen. Wenn wir es tun, eignen wir ihn uns an. Wir eignen uns das an, was Gott gehört. Heute werden wir vielleicht schmerzhaft entdecken, dass wir das ganz häufig und nicht nur im Blick auf den Sabbat tun. Es gibt einerseits diesen weltlichen Diebstahl, es gibt aber auch einen geistlichen Diebstahl. Und wir bestehlen Gott an auch noch an anderer Stelle. Und das ist das Problem gewesen dieses jungen Mannes, weshalb das so viel tiefer geht und es so nötig macht, dass wir das erkennen, wo wir das tun. Jesus konfrontiert den jungen Mann mit den Folgen dieser Art des geistlichen Diebstahls. Und er macht ihm deutlich, wenn du nicht erkennst, wo dein eigentliches Problem liegt,
versperrt dir das die Tür zur Ewigkeit. Kommen wir zu dem zweiten. Was ist das tiefergehende Problem? Was ist das, was das Problem dieses jungen Mannes war in dieser Situation? Dieser geistliche Diebstahl, den er vollzogen hat. Man könnte denken, dass das die Kräfte sind, die in uns wirken und die ja manchmal auch als sündhaft bezeichnet werden. Zum Beispiel Neid, Habgier, Arroganz. Dass das etwas wäre, dass das das Problem wäre. Also Neid zum Beispiel, Neid ist ja der Gedanke, dass jemand etwas anderes hat, was einem selber zusteht. Und dieser Gedanke, der hat eine unglaublich große Kraft. Er führt dazu, dass wir daran arbeiten, diesen Zustand zu ändern. Zumindest, dass es dahin führt, dass der andere das, was er hat, vielleicht nicht mehr hat. Ob ich es dann habe oder nicht, ist ja nochmal dahingestellt. Neid. Der andere hat mehr Follower als ich. Warum eigentlich? Der andere, der hat ein schöneres Auto als ich. Warum eigentlich? Ich habe das schon an anderer Stelle gesagt. Wie macht man einen Deutschen glücklich? Gib ihm einfach ein bisschen mehr, als sein Nachbar hat. Neid. Eine Kraft in uns, die uns dahin treibt, etwas zu wollen, was uns nicht zusteht. Habgier. Habgier ist eine weitere unglaubliche Motivation. Keiner würde natürlich sagen, dass er habgierig wäre, ist ja klar. Aber der Gedanke, wenn ich nicht genug habe, ist meine Sicherheit gefährdet. Der Gedanke, der ist dann doch nicht so ganz fern. Früher glaubte ich, dass es reicht, wenn wir 1000 Euro als Sicherheit auf dem Konto haben. Da waren wir noch Studenten. Heute sind wir Familie mit 4 Kindern und ich denke manchmal so, ach, 10.000 Euro wären auch nicht schlecht. Vielleicht sogar 50? Ich hatte noch nie 50.000 Euro auf dem Konto. Außer als ich gebaut habe, aber das gehört ja nicht mir. Aber wie wäre es eigentlich, wenn man genauso genug Geld hätte, dann könnte man auch viel besser spenden. Habgier. Es gibt in der Bibel eine Geschichte, ist ein Gleichnis von einem Bauern, der nichts Besseres zu tun hat, als seine Scheunen so aufzufüllen, um dieser Habgier, dieser Wunsch nach Sicherheit zu befriedigen. Und dem Gott sagt, du Narr, morgen bist du tot. Habgier, diese Kraft in uns, die uns Sicherheit verschaffen will. Arroganz. Arroganz, auch eine super Eigenschaft. Die Arroganz zum Beispiel, dass ich das geistige Eigentum, die Kreativität, die Schaffenskraft eines anderen Menschen nicht wertschätze. Mir gefällt diese Designerkleidung. Ich will aber nicht bezahlen, was es kostet. So praktisch, wenn man da mal zum Beispiel in den Osten dieser Welt fliegt und über einen Bazar geht, da gibt es die Gucci-Tasche für 5 Euro. Bestimmt original. Ich kaufe das Plagiat, weil es mir das Geld, das ich bezahlen müsste, nicht wert ist. Ich will aber trotzdem von der Strahlkraft dieser Marke profitieren. Arroganz ist das. Hochmut. Neid, Abgier, Arroganz, 3 Antriebskräfte, die vor allem zum gegenseitigen Diebstahl führen. Aber auch diese Kräfte sind hier gar nicht gemeint. Sie sind tief in uns verwurzelt. Und ja, es mag sein, dass sie auch mitgespielt haben, aber das Problem dieses jungen Mannes geht noch tiefer. Was ist das tiefergehende Problem, das dazu führt, dass wir Gott bestehlen? Und dass wir versuchen, das sogar noch zu rechtfertigen. Was ist hier die Antriebskraft? Die eine Antwort heißt mangelndes Vertrauen. Mangelndes Vertrauen in Gott. Wir weigern uns zu glauben, dass Gott uns versorgen kann und will. In der Bergpredigt in Matthäus 6 fordert Jesus seine Jünger auf, und die anderen, die dabei sind und ihm zuhören, mit Gedanken, er fordert sie heraus, mit Gedanken, die in unseren Ohren fast unverschämt klingen und unerfüllbar. Er sagt, Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht viel mehr als Essen und Trinken und der Körper nicht mehr als Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen, sagt Jesus. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden, heißt es hier. Und damit sind die Menschen gemeint, die sich nicht um Gott kümmern und die Gott nicht vertrauen, die an ihn nicht glauben. Euer Vater im Himmel, sagt Jesus weiter, weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch das alles schenken. Wenn wir der Höhe unseres Kontostandes mehr vertrauen als der Versorgungskraft Gottes, dann berauben wir Gott der Möglichkeit, uns zu versorgen. Wir berauben ihm seiner Rolle, seines Wesens. Gott hat uns in der Schöpfung so angelegt, dass er sich um uns kümmern will. Wenn wir diesen Job von ihm wegrauben, bestehlen wir ihn in seinem innersten Wesen. Wir gestehen ihm nicht zu, wer er für uns sein möchte. Und das war auch das Problem dieses jungen Mannes, weil Jesus ihn genau darauf anspricht und sagt, wenn du vertraust, dann lässt du das los, woran du am meisten glaubst und kommst und folgst mir nach. Und das konnte er nicht. Wie sieht das bei dir aus? Wie sieht das bei dir aus? Woraus ziehst du deine Sicherheit gegenüber Gott? Was hilft dir, ihm zu vertrauen? Was nimmt dir die Möglichkeit, ihm zu vertrauen? An welcher Stelle willst du ihm nicht vertrauen und entscheidest deshalb aus eigenen Gründen zu sagen, hier schaffe ich mir meine Sicherheit? Und für die meisten von uns hier im Raum spielt das Geld dabei eine Rolle. Vielleicht nicht in der Höhe, aber dann doch so ein bisschen. Unabhängigkeit, finanzielle Unabhängigkeit, ein großes, erstrebenswertes Ziel in unserer Gesellschaft, so sind wir gepolt. Das aufzugeben, uns in finanzielle Unsicherheit hineinzubegeben, ist ein Vertrauensschritt. Eine Geschichte, die mit diesem Text für mich sehr unweigerlich verbunden ist, ist die Geschichte eines Missionars. Er war zu dem Zeitpunkt, als wir telefonierten, noch gar keiner, wollte einer werden. Er war als Soldat in Afrika gewesen, Berufssoldat, hat in dieser Zeit viel Geld angespart und kam dann zurück nach Deutschland, hatte dort auch Arbeit mit Kindern kennengelernt von einer christlichen Hilfsorganisation, die mit unserer damaligen Organisation verbunden war. Und er kam zurück nach Deutschland und er merkte, seine Berufung liegt nicht mehr darin, dem Land als Soldat zu dienen, sondern dem Reich Gottes bei den Kindern zu dienen. Und er rief eines Tages beim Kollegen bei uns im Büro an und er sagte zu meinem Kollegen, Benjamin, kurze Frage, ich habe heute Morgen diese Geschichte von dem reichen Jüngling gelesen. Und ich habe noch 45.000 Euro auf dem Konto. Ich werde aber nächste Woche ausreisen nach Afrika, um als Missionar und als in diesen Kinderprojekten als Sozialarbeiter zu arbeiten. Und ich habe mich gefragt, ist dieses Geld auf meinem Konto meine Rückfahrkarte für den Fall, dass es nicht klappt? Glaubst du, dass diese Geschichte von diesem Jüngling immer noch wahr ist und dass wir die beim Wort nehmen sollen? Völlig unbedarft sagte mein Kollege Benjamin, was sollte man auch sagen als frommer Christ? Ja, ich glaube schon, dass das stimmt. Sagte er, ich habe befürchtet, dass du das sagst, deswegen habe ich vor unserem Telefonat die 45.000 Euro auf euer Konto überwiesen als Missionswerk. Ich möchte nicht, dass das Geld meine Rückfahrkarte ist, die mich daran hindert, Gott zu vertrauen. 4 Wochen später meldet er sich aus Afrika. Und sagte, also ich bin jetzt angekommen, ich habe ein kleines Problem. Ein Arbeitskollege von mir Seine Frau ist an den Augen erkrankt und die braucht dringend Hilfe. Ich habe keine 500 Euro, um das zu bezahlen. Ich würde es gerne bezahlen. Könnt ihr vielleicht eine Sammlung machen, um das Geld zusammenzukriegen? Natürlich haben wir uns dann kurz geschlossen und gesprochen und ich sagte noch zum Kollegen Benjamin, ich glaube, heute bereut er, dass er das Geld überwiesen hat, oder? Es dauerte keine Stunden, dann kam eine E-Mail von ihm und er sagte, kein Problem, das Geld ist da, ich habe mein Handy verkauft. Das ist Freiheit, Leute. Das ist Freiheit, die daraus kommt, dass jemand den Geldgott, der in seinem Herzen war, losgeworden ist und dass Jesus Christus da reingekommen ist, dem er vertrauen kann. Durch und durch in jeder Lebenslage. Das gibt eine Freiheit. Eine unglaubliche Freiheit. Der zweite Punkt, der für uns zum Stolperstein werden kann, weshalb wir Gott seiner Rolle berauben, ist Selbstüberschätzung. Vertrauen, das erste, Selbstüberschätzung, das zweite. Wir glauben oft, dass wir das, was wir haben, verdient haben. Und wenn jemand sagt, das ist alles geschenkt, Gott hat in seiner Gnade uns das gegeben, dann klingt das wie eine fromme Floskel. Aber es ist tatsächlich so. Keiner von uns hat entschieden, in dieser Zeit heute geboren zu sein. Wir alle sind hineingesetzt in dieses Leben. Zu der Zeit, in den Ort, in das Land, in dem wir uns befinden, ohne dass wir etwas dazu tun konnten. Niemand von uns konnte entscheiden oder etwas dazu beitragen, dass er in Deutschland im 21. Jahrhundert geboren wurde und nicht in Deutschland des 10. Jahrhunderts. Dass wir ein soziales Umfeld haben, eine Familie, dass wir sauberes Trinkwasser haben, ausreichend Nahrung, Strom, Bildung für alle, Krankenversicherung, Sozialsystem. All das ist gegeben für uns. Und wir glauben manchmal, wir hätten einen Anspruch drauf. Und gerade in den Stunden heute gilt, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem wir nicht Angst haben müssen, dass gleich die Bomben fliegen. Das denken wir auch manchmal, das ist völlig normal. Selbstüberschätzung. Dass wir in einem Land leben, in dem nicht aufgrund mangelnder Hygiene oder Hunger Tausende von Kindern sterben müssen. Ist uns klar, ist dir klar, dass deine Situation ein Geschenk ist? Du darfst dieses Geschenk annehmen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Du darfst dich darüber freuen. Das soll nicht ein Schamgefühl auslösen, aber es soll uns bewusst machen, was uns gegeben ist. Und vielleicht hilft uns das auch nochmal zu verstehen, dass im Miteinander der weltweiten Christenheit, weil es uns gegeben ist, hier in einer reichen Situation zu leben, dass es unser Job ist, das Geld zu erwirtschaften, das woanders gebraucht wird, um hungrige Kinder zu versorgen. Das ist unser Beitrag. Das ist das Pfund, das Gott uns gegeben hat, mit dem wir wuchern dürfen. Das ist nicht verdient. Es ist ein Geschenk. Selbstüberschätzung. Dass wir glauben, dass das so bleiben könnte, ist auch Selbstüberschätzung. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir von unserem Standard nur ein Stück abweichen müssen, dann beklagen wir das als Verlust und wir schimpfen über die schwierigen Menschen, die in unser Land kommen und uns alle ausrauben. Oder die das ganze Geld kriegen und wir kriegen es nicht. Wir leben in einem Selbstverständnis, dass wir überall und jederzeit irgendwo hinfliegen können, der ist nicht angemessen für uns als Menschen im Umgang miteinander. Das dürfen nur ganz, ganz wenige in der Welt und der Gesellschaft. Und wir müssen damit behutsam umgehen, weil wir auch sehen, wozu es führt. Gott hat uns etwas gegeben, damit wir nicht aus einer Position der Selbstüberschätzung heraushandeln, sondern damit wir uns als Verwalter verstehen. Gott hat den Menschen, davon lesen wir im Schöpfungsbericht, als Verwalter in diese Schöpfung hineingesetzt, damit er bebaut und bewahrt. Das ist unsere Rolle. Deshalb mag ich dieses Kirchenlied von Matthias Claudius gerne, der gedichtet hat, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn. Er sendet Tau und Regen und Sonnen- und Mondenschein und wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein und bringt ihn dann behende in unser Feld und Brot. Es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Ich habe es mir angewöhnt, diesen letzten Satz, es geht durch unsere Hände, kommt aber Herr von Gott, immer wieder mal an mein persönliches Gebet zu Tisch zu ergänzen. Damit diese Haltung, wir sind Verwalter, wir sind eben nicht Besitzer, das ist bewahrt vor der Form des geistlichen Diebstahls und das ist bewahrt vor Misstrauen gegenüber Gott. Geistlicher Diebstahl als zwei Ursachen dafür, Vertrauen, mangelndes Vertrauen und Selbstüberschätzung. Gott möchte, dass wir Verwalter sind und das, was er uns gibt, in seinem Sinne, damit wirtschaften, im guten Sinne. Damit, mit diesen Gedanken konfrontiert Jesus diesen jungen Mann und es schockiert ihn, weil er feststellt, dass er Gott nicht vertraut. Und dass er glaubt, aus eigener Kraft das tun zu können, was das ewige Leben bringt. Und Jesus sagt ihm, das ist falsch. Mit dieser Haltung wird es für dich schwerer, ins Himmelreich zu kommen, als es für ein Kamel möglich ist, durch ein Nadelöhr zu gehen. Ich bin dankbar, dass ich an der Stelle noch nicht Amen sage. Es gibt noch einen dritten Punkt. Danke für eure Geduld. Warum gibt es Grund zur Hoffnung? Warum gibt es Grund zur Hoffnung? Wir haben Beispiele dafür in der Bibel, dass es doch gelungen ist, auch reichen Menschen gelungen ist, ins Himmelreich zu kommen. Ein Beispiel, Zachäus. Zachäus war ein Zöllner, der sich dadurch, dass er einem ungerechten System gedient hat, persönlich bereichert hat. Moderner Diebstahl, könnte man sagen. Jesus wendete sich ihm zu und aus dieser Zuwendung erwächst für ihn und für die Leserschaft des Lukas-Evangeliums ein überraschendes Verhalten. Nachdem Jesus mit ihm gemeinsam gegessen hat, und wir wissen nicht, was in diesem Gespräch passiert ist, das gehört zu den wundersamen Erzählungen. Jesus sagt zu ihm, hier, ich sehe dich, Zachäus war ein kleiner Mann, klettert auf den Baum, sagt, ich sehe dich, ich will heute bei dir einkehren. Und dann regen sich alle darüber auf und dann können wir nur lesen, nach dem Essen, was dazwischen passiert, das hätte ich gern gewusst. Aber nach dem Essen, das ist nicht überliefert, aber nach dem Essen steht Zachäus vom Tisch auf und sagt, Herr, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen. Was schenkt Zachäus diese Freiheit? Was führt zu dieser Transformation? Zachäus erkennt, dass er seinen Wert aus der Beziehung zu Gott bekommt und nicht aus dem, was er besitzt. Sein Wert macht nicht das aus, was er hat, sondern sein Wert macht das aus, wer er ist. Und zwar in den Augen Gottes. Dann bricht er durch. Das erkennt er. Und das führt zu dieser Transformation, zu dieser anderen Sicht aufs Leben, dazu, dass er sich als Verwalter versteht, dessen Aufgabe es ist, sich um die zu kümmern, die es am dringlichsten brauchen. Und das macht ihm frei, das großzügig zu geben, woran er vorher verkrampft festgehalten hat. Zachäus lebt hier ein göttliches Mittel, das auch wir leben können und was uns helfen kann, zu merken, wo wir hier an der Stelle in dem Thema Vertrauen gegenüber Gott und Umgang mit unserem Geld und eben auch dem Thema Selbstüberschätzung unterwegs sind. Zachäus lebt hier ein göttliches Prinzip. Großzügigkeit. Großzügigkeit. Gott ist gegen uns gegenüber großzügig. Er ist der Schöpfung gegenüber großzügig. Und wir dürfen es auch sein. Großzügigkeit gibt uns einen anderen Blick auf das, was wir haben und wofür wir es einsetzen. Wer Großzügigkeit als Verwalter Gottes lebt, der versteht, mir ist alles nur geschenkt, ich habe nichts verdient. Wer mit der Großzügigkeit auf sein Gehalt guckt, der stellt auf einmal fest, ich habe 1000 Euro geschenkt bekommen. Und wenn Gott sagt, gib doch 10% davon weiter an die, die es noch dringlicher brauchen als du, dann hört sich das ganz anders an. Dann hört sich das nicht so an im Sinne von, ich habe 1000 Euro verdient, die gehören mir und davon soll ich was abgeben. Sondern ich darf sagen, ich habe ganz viel geschenkt bekommen und der es mir geschenkt hat, will nur 10% zurückhaben. Ist das nicht super?
Denk doch nochmal drüber nach, wenn nachher die Kollekte für die Gemeinde ist.
Wir können das Muster, das uns zum Stehlen verleitet, durchbrechen. Wir können dieses Muster durchbrechen, indem wir durch Jesus Christus verstehen, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr er uns wertschätzt für der, wer wir sind und nicht für das, was wir haben. Und er lädt uns ein, uns darauf einzulassen, uns von ihm versorgen zu lassen. Jesus, das ist ja der, an dem wir uns immer wieder orientieren, auch in der Frage danach, wie er gelebt hat. Jesus war der großzügigste Mensch, den man sich überhaupt vorstellen kann. Er vermochte es, aus dieser Großzügigkeit heraus ein Gebet zu sprechen, das wir in dieser Tragweite und Bedeutung werden wahrscheinlich niemals sprechen müssen. Als er im Garten Gethsemane saß, am Abend vor seiner Hinrichtung im Angesicht des Todes und wusste, was sein Vater von ihm erwartet, konnte er aus dieser Großzügigkeit und Freiheit heraus beten. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Mit allem, was ich habe. Sogar mit meinem Leben. Jesus war so großzügig, dass er sein Leben für dich gegeben hat, damit du es nicht verlierst. Und das ist der größte Ausdruck von Vertrauen. Davon, dass er sich nicht selbst überschätzt hat und geglaubt hat, er könne einfach vom Kreuz herabsteigen, sondern sich dem hingegeben hat, dem Vater hingegeben hat, um uns zu erlösen. Damit aller Diebstahl dieser Welt, den wir bewusst oder unbewusst vollziehen, den wir aneinander vollziehen, weil wir uns vielleicht nicht wertschätzen oder das wertschätzen und nicht Danke sagen oder uns vielleicht sogar das ein oder andere nicht gönnen oder nehmen, weil uns das niemals trennen muss voneinander. Aber es muss uns auch nicht trennen, der geistliche Diebstahl vom himmlischen Vater, weil Jesus sich hingegeben hat, damit wir uns in dieser Art nie werden hingeben müssen. Wir müssen nicht durch die Hölle gehen. Das hat Jesus für uns getan. Um das Verhältnis zwischen uns und Gott wiederherzustellen. Von Jesus hat Gott gefordert, Großzügigkeit bis zum Äußersten zu leben. Von uns fordert er in dieser Großzügigkeit nur, dass wir dieses Geschenk annehmen und mit möglichst vielen teilen. Wenn wir befreit werden, von dem Druck für uns selbst zu sorgen, von dem Misstrauen, das es gegenüber Gott gibt. Wenn wir befreit werden von diesem falschen Selbstbild, dann macht uns das auf einmal frei, Großzügigkeit zu leben, die bis ins Maximale geht. Nämlich auch uns ganz in den Dienst des anderen Menschen zu stellen, um ihm das Evangelium sichtbar zu machen, um die Tür aufzumachen in die Ewigkeit. Gott, Jesus Christus, lädt uns ein, den Schritt zu gehen, uns mit unserem Selbstverständnis als Verwalter Gottes zu versöhnen. Und er lädt uns ein, ihm ganz zu vertrauen. Und dieses Muster von, dass wir lieber nehmen als zu geben, durchbrechen, dass wir das tiefergehende Problem dahinter verstehen und dass wir ergreifen, was uns hoffen wird.
Weitere Informationen zur Gemeinde finden Sie unter feg-remsmoor.de. Predigtnachklang, der Predigtpodcast der FEG.